Ja, wir hatten den Text von Johannes 17 vorhin schon gelesen und der geht direkt übers Gebet. Da haben wir uns gedacht, lass uns den erst nochmal direkt anschauen und dann das Gebet auf danach verschieben. Dann haben wir das frisch im Ohr und können auch das, was Jesus hier in seinem Gebet zeigt, gleich nochmal beherzigen. Weil in dieser Zeit, wir haben jetzt in den letzten Wochen von Johannes 13 angeschaut und das war die letzte Rede, die Jesus mit seinen Jüngern hatte, bevor er dann in den Garten Gethsemane ging, dort verhaftet wurde und dann gekreuzigt wurde. Das war das, was er sagte, das will ich unbedingt meinen Jüngern nochmal vermitteln. Das ist, was sie von mir in Erinnerung behalten sollen. Das liegt mir auf dem Herzen. Und jetzt hatte er in den Kapiteln 13 bis 16 darüber gesprochen, mit den Jüngern. Und jetzt wendet er sich zum Vater. Und auch das wurde für uns aufgezeichnet von den Jüngern, damit wir davon lernen. Und ich denke, nichts verrät besser, was uns wirklich wichtig ist, als wofür wir beten. Und hier ist also quasi, wo Jesus sich selber verrät. Wo er selber verrät, was ihm wirklich, wirklich wichtig ist. Dass er sagt, in diesem Moment, wissend, ich werde in den nächsten Stunden verhaftet, wissend, die Kreuzigung steht bevor, sagt er, hierfür ist, was er betet. Und wir haben den Anfang gelesen, ich wiederhole es nochmal in Vers 1, dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit dein Sohn dich verherrlicht. Er nahm sich dieses und er blickte auf. Er blickte nicht mehr auf seine Jünger, sondern er blickte auf zum Vater. Nun, die Schrift gibt keine Gebetsposition vor. Es ist nicht, wir müssen nach oben gucken oder wir müssen knien oder wir müssen stehen oder wir müssen irgendwas anderes machen. Aber das ist, was Jesus tat, weil du machst es doch auch, wenn du mit jemandem redest, normalerweise schaust du denen in die Augen. Ja, zumindest wenn es ein Zweiergespräch ist, du schaust sie an. Ja, es ist ein bisschen ungewöhnlich, wenn du so, ja, also ich rede jetzt mit euch, aber ich schaue euch nicht an. Also, was macht der da? Ja, und Jesus schaute auf und sagte, ich will jetzt noch mal ganz bewusst mit meinem Vater reden. Und was betet er und was können wir davon entnehmen für unser Gebet? Und wir haben jetzt Vers 1 schon gelesen, ich lese jetzt noch mal weiter bis Vers 5 einschließlich. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht, wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde. Das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ein erstes Anliegen ist, für die Ehre Gottes zu bitten. Ja, sehr ähnlich wie beim Vater unser. Das brauchen wir nicht aufschlagen, das können die meisten von euch auswendig. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ja, es geht auch dort zuerst, Vater, dein Wille geschehe. Dein Reich komme, es geht um dich. Und hier bittet er auch und sagt, Vater, mein Wunsch hier ist, dass dein Name verherrlicht werde. Und in dieser Stunde, das hatten wir auch gelesen, zu dieser Stunde, ja, jetzt die Zeit ist gekommen, auch dort bittet Jesus nicht für die eigene Befreiung, sondern für Gottes Verherrlichung. Ist das so in uns drin, dass wir sagen, Gott, was auch geschehen mag, ich bitte, dass was geschieht und wie ich mich darin verhalte, dass es dich ehrt. Das war Jesu Herzensverlangen. Er sagte, Vater, verherrliche deinen Sohn, damit ich dich verherrliche. Darum geht es mir, das ist sein allererstes Anliegen. Gar nicht so sehr, Herr, bitte mach es ein bisschen einfacher, mach es ein bisschen weniger schmerzvoll. Und dann sagte, Ich weiß, was kommt. Und mein erstes Anliegen ist, dass du geehrt wirst, so wie wir eben gerade gesungen haben, allein zu deiner Ehre. Ist das unsere Bitte? Nun, kurz darauf geht er in den Garten. Also wenn du in Kapitel 18 den ersten Vers liest, dann gehen sie über den Kidron-Fluss dann in den Garten. Das ist der Garten Gethsemane. Okay? Dort betet er nochmal, das wird dann hier in Johannes nicht berichtet, aber es wird in den anderen Evangelien berichtet. Und dort heißt es zum Beispiel in Matthäus 26, 39, dass Jesus betete. Er ging ein wenig weiter, fiel auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Es war so in ihm drin zu sagen: Gott, ich will, dass dein Wille geschieht. Ich will, dass dein Name verherrlicht wird. Ich will, dass was hier geschieht, dass es dich ehrt, und bin bereit, dass es auch mich Leiden kostet, wenn es dich ehrt. Und dies äußerte er auch in seiner Anrede. Wir sehen hier, dass er sagt, er fängt das Gebet an mit: Vater, die Stunde ist gekommen. Und er redet ihn nochmal wiederholt mit Vater an in Vers 11, auch als heiliger Vater, und in Vers 25 als gerechter Vater. Aber er redet immer mit ihm und adressiert ihn und sagt: Das ist, wer du bist. Und innerhalb dessen redet er ihn so an, dass nicht einfach nur als Formel, sondern er benutzt das bewusst, weil er ihnen sagen möchte: Das ist, wie du bist. Und wenn ich mit dir rede, mache ich mir bewusst, mit wem ich rede. Machen wir das, wenn wir mit Gott reden? Dass wir uns bewusst machen, zu sagen: er ist mein Vater. Ich darf zu ihm kommen. Er hat uns eingeladen, dass wir zuversichtlich vor den Thron der Gnade kommen. Aber er ist auch heilig. Und er ist auch gerecht. Und deswegen darf ich ihm die Anliegen bringen. Und wir werden gleich noch ein bisschen weiterschauen, wie Jesus das hier auch tun. Nun, in dem, was er dann äußert, wieder sein Verlangen ist, Gott zu ehren. Und das war die ganze Zeit schon sein Bestreben. Er sagt in Vers 4: Ich habe dich auf der Erde verherrlicht. Das Werk, das du mir gegeben hast, ich habe es erfüllt. Das heißt, er sagte: Ich bete, Herr, verherrliche deinen Sohn, damit ich dich verherrliche. Und dann sagt er: Das habe ich getan. Wie habe ich das getan? Indem ich das umgesetzt habe, was du mir gesagt hast. Das bedeutet, Gott zu ehren beinhaltet sowohl das Gebet als auch den Gehorsam. Im Gebet äußere ich die Bitte um Gottes Führung, die Anerkennung: Ich brauche dich. Und im Gehorsam befolge ich die Führung. Weil es macht wenig Sinn, jemandem zu sagen: Okay, ich weiß, du hast da Erfahrung und ich schätze dich und was du darüber denkst, bitte sag mir, was würdest du in dieser Situation empfehlen? Und dann hörst du dir das an und sagst: Nee, das finde ich blöd, ich mache was anderes. Ja? Und so zeigt es sich darin, den Herrn zu verherrlichen, zu sagen: Erst einmal, ich höre auf dich. Ich will wirklich wissen, was sagst du zu diesem Thema? Wie soll ich mich verhalten? Ich mache nicht einfach mein eigenes Ding, sondern ich frage und ich bete. Aber dann verherrliche ich ihn auch, indem Jesus hier sagen konnte: Ich habe das getan, was du beauftragt hast. Ich habe das umgesetzt in meinem Leben. Und damit hat er das ewige Leben ermöglicht. Ja, er sagt im Vers 2, dass du hast ihm das gegeben, die Vollmacht über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Das ist, wozu er gekommen ist. Und das wollte er möglich machen. Nun, unser Werk ist ein anderes. Jesus ist gekommen, um ewiges Leben zu ermöglichen. Unser Auftrag ist, dieses Leben anzunehmen, Vers 3. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen, dass sie das realisieren und dass sie es für sich annehmen. Jesus hatte das in Johannes 6, Vers 29 so gesagt. Er antwortete und sprach zu ihnen: Dies ist das Werk Gottes. Dies ist Gottes Werk für uns, was er von uns erwartet, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Nicht, dass ihr die Welt rettet. Nicht, dass ihr dieses oder jenes verändert, sondern dass ihr an den glaubt, dass ihr dem vertraut, den Gott gesandt hat, nämlich Jesus Christus. Und dann bittet er und sagt: Hey, das habe ich getan. Und nun, Vers 5, verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Wenn ich das jetzt getan habe, jetzt bitte ich dich, zeige du diese Anerkennung dafür, dass es eben auch für die anderen glaubhaft ist. Und er konnte sagen: Mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Das kann kein anderer sagen. Aber Jesus Christus ist der ewige Sohn, der schon immer bei Gott war. Und er sagte: Jetzt lass mich zurückkehren zu der Herrlichkeit, die ich schon vorher hatte. Also in seinem ersten Anliegen geht es darum: Deine Herrlichkeit. Verherrliche mich, aber nicht, weil ich gerne Anerkennung und Ehre bekommen möchte, sondern dass du bestätigen kannst, ich habe für dich gelebt, und damit er dann auch den Vater verherrlicht. Damit fängt er an und richtet diesen Blick sowohl äußerlich mit seinen Augen als auch innerlich auf zum Herrn. Aber dabei belässt er es nicht. Und er fährt fort, und ich lese zuerst einmal die Verse 6 bis 10. Da sagt er: Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie, und mir hast du sie gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin, und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie. Nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist dein, und was dein ist mein. Und ich bin in ihnen verherrlicht. Jesus betet für die Gläubigen oder für die Gemeinde. Und er redet hier weiter mit dem Vater, was in der letzten Zeit geschehen ist. Ich habe ihnen deinen Namen offenbart, ich habe ihnen das weitergegeben, sie haben das angenommen. Warum macht er das? Brauchte Gott die Information? Hat er das nicht gewusst? Natürlich wusste Gott das. Aber er wollte zeigen, es ist nicht einfach nur, Gebet ist nicht einfach nur eine Liste von Anliegen, sondern es ist eine Kommunikation. Und deswegen redet er das mit dem Herrn. Okay? Und das auch für uns. Gebet ist Gemeinschaft mit Gott. Und von daher soll es nicht einfach nur sein, hier ist meine Liste und ich fange von A an und höre mit Z auf und das ist mein Gebet. Im Gebet, du darfst Gott sagen, was gerade los ist. Was du empfindest, lies die Psalmen. Welche Probleme du hast. Was dich herausfordert. Was dich freut. Weil Gott Kommunikation haben möchte. Er hat sich offenbart und er möchte, dass wir mit ihm reden. Und Gott ist dort nicht ungeduldig. Er sagt nicht: Okay, komm schon zum Punkt. Red nicht so lange um heißen Brei rum. Ja, was willst du? Sondern er hört sich dieses an. Jesus Christus selber redet so mit seinem Vater. Und er sagt auch: Sie haben das Wort angenommen. Ja, und in Vers 10, ich habe das eben schon vorgelesen, und ich bin in ihnen verherrlicht. Also auch unvollkommen wie die Jünger sind, da ist schon eine Verherrlichung da, einfach indem sie ihm vertrauen. Das heißt, unsere Leistung, wenn du es so nennen möchtest, besteht nicht in unserem Verständnis, dass wir das alles erklären können, oder unserer Verkündigung, sondern in unserem Vertrauen. Wenn Gott schaut und sagt, das ist, was ich von dir möchte, ist es gar nicht so sehr, was kannst du für mich leisten? Wir sind für ihn nicht eine Maschine, die er gebrauchen möchte, um sein Ziel zu erreichen, sondern er möchte, dass wir ihn kennen und ihm vertrauen. Dass wir Jesus hier ihn immer wieder als Vater anreden, dass wir sagen, da ist dieses Vertrauensverhältnis da, ich vertraue dir. Und Jesus betet hier konkret für diese. Und er sagt, Vers 9, für diese bitte ich, nicht für die Welt. Er betet, weil er gehen wird und sie auf der Erde bleiben werden. Also das Gebet ist auch ein Eingeständnis, dass wir Gott brauchen. Jesus sagt, ich gehe, ich bin dann nicht mehr da. Ja? Aber diese sind dann noch in der Welt und hier ist dann, was er für sie bittet. Und weil das die Gläubigen waren, sind das, glaube ich, auch Anliegen, die er für uns hat. Die er damals gebetet hat, die immer noch sein Anliegen sind und die wir beten können. Was sind diese konkret? Zuerst für Bewahrung. Verse 11, 12 und 15. Er sagt, ich bin nicht mehr in der Welt und diese sind in der Welt. Und ich komme zu dir. Heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet und keiner von ihnen ist verloren als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Vers 15, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Das erste Anliegen, was er hier äußert, ist, ich bete, dass du sie bewahrst. Und er sagte, in den letzten 3,5 Jahren habe ich sie bewahrt, die waren bei mir gewesen. Ich habe auf sie aufgepasst. Und das hat auch gut geklappt, denn außer Judas, den er hier beschreibt als den Sohn des Verderbens, das heißt, der schon von vornherein nicht ihm vom Herzen gefolgt ist, alle anderen sind bei ihm geblieben. Und er sagte, das ist geschehen, nicht weil Jesus nicht konnte, sondern damit sich die Schrift erfüllt. Es wird nicht genau gesagt, auf welche Schrift er sich bezieht, vielleicht Psalm 41, Vers 10, wo es heißt, selbst mein Freund, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Das ist einer der prophetischen Aussagen, die David in den Psalmen trifft. Aber er sagte, da ist geschehen. Aber die anderen, ich habe sie bewahrt, sie waren bei mir. Ich habe die Zeit mit ihnen verbracht. Aber nun verlässt Jesus die Welt und kann nicht mehr selber für sie sorgen. Und darum bittet er den Vater, sie zu bewahren. Und er sagte, diese Bewahrung besteht nicht in einer Flucht aus der Welt, sondern einem Sieg über die Welt. Er sagt, ich bete nicht, dass du sie wegnimmst. Weil manchmal ist das vielleicht der Wunsch zu sagen, gerade wenn du viele Probleme hast, dann sagst du, kann der Herr mich nicht einfach zu sich holen? Dann habe ich all die Probleme nicht mehr. Aber Jesus betet und sagte, nee, das ist nicht, was ich will. Ich bete nicht, dass du sie rausnimmst, aber dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Nun, was ist diese Bewahrung vor dem Bösen? Die Bewahrung besagt nicht, dass uns nichts Böses passiert, aber dass wir dem Bösen nicht nachgeben. Okay? Also sein Anliegen hier mit der Bewahrung ist nicht so sehr, okay, tu so eine Schutzfolie über sie, dass nichts an sie rankommt. Weil das ist ja noch nicht mal, was bei ihm der Fall war, und das ist auch nicht, was bei den Jüngern der Fall war. Aber sagte, bewahre sie vor dem Bösen. Wie können wir das Böse überwinden? Dieser Ausdruck wird gebraucht in Römer 12, 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Und wenn er jetzt bittet, und das ist, wie ich es verstehe, er bittet und sagt, bewahre sie vor dem Bösen, dann ist es natürlich immer unser verständlicher Wunsch zu sagen, ich möchte gerne, dass mir nichts Böses passiert. Aber ich glaube, Jesus hat ein Anliegen, das ihm noch wichtiger ist. Bewahre sie davor, dass sie dem Bösen nachgeben. Bewahre sie, dass sie im Glauben bleiben, dass sie mir vertrauen, dass sie mir weiter nachfolgen. weil auch sein, er sagt ja, ich habe sie bisher bewahrt und er hatte sie nicht davor bewahrt, dass es keine Kritik gibt, dass es nicht Widerstand gibt, aber er hatte sie bei der Stange gehalten, er hatte sie bewahrt davor, dass sie der Sünde nachgeben, dass sie aufgeben. Und sein erstes Anliegen ist, für meine Jünger bete ich, bewahre du sie. Nicht in einem Schutz, dir passiert nichts, aber in einem inneren Schutz. Ich gebe dem nicht nach. Das ist, womit Jesus anfängt. Und du hast schon mitbekommen, ich habe Verse 13 und 14 übersprungen und auf die kommen wir nochmal kurz zurück. Vers 13. Jetzt aber komme ich zu dir und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Hat zuerst für Bewahrung gebetet. Zweite Anliegen, was er hat, ist für Freude. Und sagte, ich bete für sie. Ich bete, dass sie völlige Freude in sich haben. Und die selbst dann, wenn die Umstände nicht so leicht sind. Vers 14. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Er sagt, also da gibt es Widerstand, da gibt es Hass. Ich bete trotzdem, dass sie eine Freude in sich haben. Das heißt, das Gebet ist nicht für eine Erleichterung der Umstände, sondern für ein Zeugnis in der Umgebung. Sein Gebet ist, Herr, ich bete, dass sie Freude haben. Und sein Anliegen war nicht so sehr, ich bete, dass es ihnen so gut geht, dass sie sich ständig freuen und ständig glücklich sind. Sondern ich bete, dass selbst wenn andere sie hassen, dass sie eine Freude haben. Eine Freude, die ihnen niemand nehmen kann. Das ist Jesu Bitte hier. Und er bittet eben auch konkret für Freude. Es ist ein Unterschied zwischen Freude und Durchhalten. Und aushalten. Ja? Du kannst manchmal so sein und sagen, oh Mann, das nervt mich, aber gut, ich halte das schon irgendwie durch. Ja? So ein Ertragen. Oh, ja, okay. Muss sein. Wann ist der endlich fertig? Ja? Aber er sagt, nee, ich bete, dass sie eine Freude dabei haben. Gott möchte, dass wir uns freuen. Und er hat nicht gesagt, er betet, dass wir alle immer schön lächeln. Ja, aber er betet für eine innere Freude in unserem Leben. Und diese Freude beruht darauf, dass sie bei ihm ist und dass wir eine Perspektive haben. Also so formuliert, die Freude beruht nicht auf den derzeitigen Umständen, sondern auf Gottes Kontrolle über die Umstände. Sagen, ich bete. Er hat gebetet für die Bewahrung und er betet, dass sie in dieser Welt eine Freude haben. Eine Freude, die sagt, ich freue mich nicht über die Schwierigkeiten, über das Leiden, über die Schmerzen, über die Ungewissheit, aber ich freue mich in den Schmerzen, in der Ungewissheit, in den Sorgen. Weil ich weiß, dass Gott die Kontrolle hat. Und ich weiß, dass er es zu einem guten Ende führt. Das ist, was Jesus getan hat. Er konnte sich freuen, nicht über das Leid, das ihm bevorsteht, sondern er sagt das über die Freude, die ihm bevorstand. In Hebräer 12, da heißt es in Vers 2, wir sollen hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Ja? Er hatte eine Freude. Seine Freude war nicht das Kreuzesleiden. Seine Freude war, was dadurch bewirkt wird. Und dass wir im Endeffekt bei ihm sein werden. Er betet. Leute, ich möchte, dass ihr eine Freude habt. Weil ich glaube, auch erst dann wird es wirklich einen Unterschied machen. Weil viele deiner Nachbarn, die den Herrn nicht kennen, die nicht daran glauben, die können ausharren. die können ertragen. Die können sagen, naja, Situation ist halt, wie sie ist, ich kann auch nichts machen. Was soll ich denn machen? Und die Erwartung ist dann nicht zu sagen, ja, ich habe gerade meine Arbeit verloren. Ja, ich habe gerade eine schlechte Diagnose bekommen. Ich muss die nächsten 6 Monate ins Krankenhaus. Das ist nicht, was er mit Freude meint. Was er mit Freude meint, ist zu sagen, ja, das wird eine herausfordernde Zeit, aber du bist bei mir und du verlässt mich nicht. Und diese Freude nimmt mir keiner. Und du wirst es gebrauchen, du wirst es in meinem Leben gebrauchen, du wirst mich hindurchtragen und ich freue mich in dir. Auch da ist er noch nicht fertig mit seinen Anliegen. Er betet weiter, Vers 17. Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Er betet für Heiligung. Das ist sein Anliegen. Und er gab sich dafür hin, damit wir Geheiligte seien durch Wahrheit. Das heißt, dieser Prozess findet durch die Wahrheit statt, durch das, was Christus für uns getan hat. Oder so, Heiligung geschieht durch das Wort der Wahrheit. Heilige sie durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Mit anderen Worten, wir sind nicht von Natur aus heilig, sonst bräuchten wir keine Heiligung. Ja? Aber er bittet den Vater darum, sagt, wirke das in ihnen. Und dann sagt er, sie sind schon geheiligt durch die Wahrheit, weil sie an das Wort geglaubt haben, weil sie an Jesus Christus geglaubt haben. Da hat eine positionelle Heiligung schon stattgefunden. Aber er möchte, dass sich das auch mehr und mehr in unserem Leben äußert. Diese Heiligung war so eine Absonderung. Wenn du ans Alte Testament denkst, da gab es, konntest etwas heiligen, aber das Gegenteil davon war Verunreinigung, war Berührung mit dem, was unrein ist. Und Gott möchte uns heiligen, er möchte uns absondern, damit er uns gebrauchen kann. Das steht in 2. Timotheus 2, Vers 21. Wenn nun jemand sich von diesen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt, nützlich dem Hausherrn zu jedem guten Werk bereitet. Diese Heiligung soll stattfinden, damit wir brauchbar sind für den Herrn, damit wir nützlich sind, zu jedem guten Werk ausgerüstet. Und er betet dafür sie. Er möchte, dass das stattfindet. Heilige sie durch die Wahrheit. Das heißt, Heiligung ist der Prozess der wachsenden Übereinstimmung mit dem Wort und damit mit Christus. Heilige sie durch die Wahrheit. Heilige sie dadurch, dass sie mit der Wahrheit konfrontiert sind und dass sie von dieser Wahrheit geprägt sind. Dein Wort ist Wahrheit. Okay? Das heißt, wirke du dieses weiter in ihnen, damit mehr und mehr sie nicht entscheiden auf der Grundlage von, das machen alle anderen oder das ist für mich am einfachsten, sondern dieser Prozess zu sagen, Herr, was möchtest du in der Situation? Was sagt dein Wort darüber? Er heiligt durch die Wahrheit, die in seinem Wort aufgeschrieben ist. Das heißt, wir werden geheiligt, wenn unser Denken, Fühlen, Reden, Handeln mehr und mehr geprägt ist von der Wahrheit. Nicht mehr, ich reagiere, weil ich halt so bin. Das regt mich auf. Okay? Ich heilige durch die Wahrheit. Möchte Gott, dass ich mich darüber aufrege? Und möchte Gott, dass ich mich auf diese Art und Weise aufrege? Jesus war zornig im Tempel. Aber er hat das auf eine kontrollierte Art und Weise geäußert. Ja, er hat die Tische umgeschmissen. Aber was ihn bewegt hat, war die Heiligkeit Gottes, nicht die haben mir zu viel Geld weggenommen. Ja, was bewegt uns und wie reagieren wir darauf? Ist das unser Flehen? Jesu Gebet war, Herr, hier sind meine Jünger. Die haben schon einiges verstanden, die vertrauen mir. Ich bete, dass du sie heiligst. Ich bete, dass du sie formst, dass sie Christus ähnlicher werden. Ist das unser Gebet? Herr, heilige du mich. Ich weiß nicht, wie es in deinem Kopf ist. Manchmal, wenn ich mit Leuten rede, Verständnis von Heiligung ist irgendwie so ein merkwürdig sein. So ein irgendwie so anders sein, dass es einfach nur komisch ist. Nicht, mit nichts in Berührung kommen, also Heiligung ist mehr was ich nicht tue. Und das mag sein, aber für ihn ist eine Heiligung vielmehr eine Christusähnlichkeit. Dass wir durchs Wort geprägt sind, zu sagen, was möchte Gott, dass ich hiermit tue oder mit dieser Zeit tue, die Gott gegeben hat. Er betet weiter, Vers 21. Damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen, du in mir, dass sie in eins vollendet seien, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Er betet für Einheit. Und zwar nicht nur einfach, dass sie miteinander auskommen, sondern wie Vater und Sohn eins sind. Und dabei geht es weniger um eine organisatorische Einheit. Ich bitte, dass sie als Institution zusammenbleiben, sondern um eine organische Einheit. Die Einheit entsteht nicht durch einen gemeinsamen Nenner, sondern durch die gemeinsame Nachfolge Christi. Es ist nicht, wir einigen uns darauf zu sagen, okay, das ist, was wir glauben. Das ist eine Voraussetzung. Aber die Einheit kommt durch die gemeinsame Nachfolge. Das ist, was Christus hier bittet. Dass wir erkennen, dass der Herr uns zusammenstellt und dass wir auf ihn hören. Römer 12 heißt es, denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander. Und dieses Bild veranschaulicht, wir sind nicht alle gleich, aber wir verfolgen das gleiche Ziel. Da hat wieder den Leib gebraucht und sagt, dein kleiner Finger soll nicht zum Schienbein werden. Wir sollen nicht alle gleich sein. Gott hat uns zusammengestellt in einem Leib. Und wir müssen nicht umgucken zu sagen, ja, mache ich das genauso wie die Person vor mir, hinter mir, neben mir. Aber sind wir eins in dem Sinne, der Körper funktioniert nur gut, wenn nicht jeder Teil des Leibes selber entscheidet, wozu er gerade Lust hat. Ja? Wenn der Fuß sagt, ich bin zu faul, ich will mich nicht bewegen, ich bleib hier, der Mund aber sagt, hier gibt's nichts zu essen, beweg dich mal, ja, dann funktioniert das nicht gut. Wie funktioniert es, dass wir logisch zusammenarbeiten? Wenn wir alle die Anweisung kommt vom Gehirn. Wir werden eine Einheit sein, wenn wir alle auf unser Haupt hören. Wenn wir sagen, Gott, was möchtest du? Jesus Christus ist das Haupt der Gemeinde und er soll bestimmen. Ja, dann wirkt es zusammen. Wir hatten vorher einige Musiker, die hier gespielt haben. Wie stellt ein Orchester fest, dass sie gut zusammenspielen können? Die spielen nicht immer alle den gleichen Ton und sie spielen auch nicht alle das gleiche Instrument. Aber wenn sie alle dann nur aufeinander hören, zu sagen, naja, ich richte mich nach der Geige und die richtet sich nach der Trompete und die richtet sich nach, was gibt's sonst noch? Kontrabass, keine Ahnung. Ja, all diesen Instrumenten zu sagen, das wird ein wildes Durcheinander. Es muss einer kommen und sagen, wir stimmen nach diesem Ton. Wir werden als Gemeinde nur eine Einheit sein, wenn wir sagen, unser Haupt bestimmt den Ton. Er bestimmt den Inhalt und er bestimmt den Ton auch untereinander. Ist unser Umgang, ist unser Vorgehen zu sagen, ich lasse mich von ihm bestimmen und leiten. Er betet für diese Einheit und sagt, ich bete, dass sie eins sind, wie wir, Vater und ich, wie wir eins sind. Wir haben das gleiche Anliegen. Wir haben nicht immer die gleiche Funktion. Aber wir arbeiten an dem Gleichen. Dann betet er auch noch, Vers 24, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Jesus äußert hier den ausdrücklichen Wunsch, dass wir bei ihm sein sollten. Ja, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Weisheit, der Wahrheit kommen. Das ist sein Wunsch. Er sagte, das ist, was ich will. Wir haben vorhin schon aus dem Gebet im Garten Gethsemane gelesen, Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber hier sagt er, hier ist, was ich will. Dies ist mein ausdrücklicher Wunsch. Vater, mein Anliegen ist, diese hier, die geglaubt haben, ich möchte, dass sie meine Herrlichkeit schauen. Ich möchte, dass sie bei mir sind. Und nicht, dass sie da schauen und sagen, oh, jetzt bin ich aber neidisch, Christus hat mehr als ich. Sondern das ist wie so ein Schlossherr, der ein riesiges Schloss besitzt, ist es auch tatsächlich noch gut ausgerüstet, nicht wie irgendwelche Verfallenen. Ja? Und er sagte, ich möchte, dass meine Freunde mal zu mir kommen. Ich möchte, dass sie sehen, was ich alles habe. Und Christus hat die Herrlichkeit des Himmels und sagt, ich möchte, dass du dabei bist. Ich will, dass du das siehst. Ich will, dass du das miterlebst. Ich will, dass du dich mit daran freuen kannst. Ich lade dich ein. Ich möchte, dass du dabei bist. Er weiß, wie wunderschön es ist. Und er sagte, das ist mein Wunsch. Und das eben auch in der Zeit seines Leidens. Das heißt, ihm ging es mehr um, dass wir zur Herrlichkeit kommen, als um sein persönliches Leiden. Ich weiß, dass es das beinhalten wird. Aber Vater, ich will. Ich will, dass diese bei mir sind. Und Vers 26, und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihnen kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Ja. Er sagte, ich habe ihnen deinen Namen kundgetan. Und es gibt einiges an Spekulation, was ist dieser Name? Aber der einzige Name, mit dem er Gott hier anredet, ist Vater. Ja. Er offenbart ihn als diesen Vater im Himmel, der sich um uns kümmert. Und der dich liebt. Und er möchte, dass das in uns ist. Gottes Liebe soll an uns sichtbar werden. Und dann heißt es in Römer 5, nicht allein das, sondern wir rühmen uns auch in den Bedrängnissen. Da wir wissen, dass die Bedrängnis Ausharren bewirkt, das Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt sich nicht zuschanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Er sagt, ich bete, dass diese Liebe in ihnen sei, womit du, Vater, mich geliebt hast. Und dann sagt er, nachdem der Heilige Geist gekommen ist, das ist in dir drin. Nicht von Natur aus in dir drin, sondern durch den Heiligen Geist in dir drin. Du hast Liebe, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn du Jesus Christus als dein Heiland angenommen hast, ist Liebe in dir drin. Und er möchte, dass wir diese realisieren. Und er möchte, dass wir diese weitergeben. Jesus hat nicht gesagt, ne, irgendwie, ja, ich liebe die Menschen schon, ich sage ihnen das vielleicht auch, aber leiden für sie, nee, lieber nicht. Sondern er hat uns so sehr geliebt, dass er sein eigenes Leben für uns gegeben hat. Und so hat Jesus gebetet, er sagte, er fängt an zu sagen, Vater, verherrliche du dich. Lass mein Leben zu deiner Verherrlichung beitragen. Und dann betet er für die Gläubigen, betet für die Gemeinde. Betet, dass wir bewahrt werden, dass wir Freude haben, dass wir geheiligt werden, dass wir eine Einheit werden, dass wir verherrlicht werden, dass wir bei ihm sein werden und dass wir diese Liebe in uns haben. Aber immer auch mit einer Absicht. Und das ist das Letzte und das mache ich kurz. Wir beten für die Errettung der Welt. Oder der Verlorenen. Und du sagst, warte mal, in Vers 9 hat Jesus doch gesagt, ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast. Ja, aber, wir hatten schon Vers 20 hier gelesen, er sagt, aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben. Also er bittet, zu sagen, dass andere, die noch in der Welt sind, dass sie durch das Wort zum Glauben kommen. Ja, denn der Glaube kommt durch die Verkündigung aus dem Wort, so heißt es da in Römer 10, 17. Das heißt, der Unterschied zwischen der Welt und den Erlösten ist die Einsicht, wer Jesus ist, und der Glaube an ihn. Er sagt, Vers 25, die Welt hat dich nicht erkannt, ich habe dich erkannt und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ja, die Welt hat es nicht gesehen, sie haben es gesehen. Aber unser Leben soll jetzt dazu beitragen, damit sie das erkennen. Vers 23, ich in ihnen und du in mir, dass sie eins vollendet sein, das hatten wir eben geschaut, diese Einheit, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. An dieser Veränderung, er betet zuerst für die Gläubigen und sagt, hey, ich bete, wirke du in ihnen. Und ich bete, dass du so in ihnen wirkst, dass die anderen da draußen erkennen, dass du in ihnen wirkst. Dass sie konfrontiert sind mit der Botschaft zu sagen, ja, Gott hat uns lieb und er hat einen Ausweg und dass sie die Botschaft als glaubwürdig annehmen. Oder so rum formuliert, unser Leben soll dazu beitragen, dass die Welt Jesu Botschaft glaubt. Kann man an dir, kann man an mir dieses Wirken sehen, sagen, die sind nicht bestimmt von, das wollen die gerade halt so, sondern sind bestimmt von Christus. Dazu ist es aber notwendig, dass wir beten und gehen. Das gehört zusammen. In Vers 18 hieß es, wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt. Jesus sagt, ich bete. Ich bete für sie. Ich habe ihnen jetzt gesagt, was ich noch sagen konnte, gäbe mehr zu sagen, mehr geht nicht. Die Zeit ist abgelaufen. Aber dann nimmt er sich die Zeit und betet zum Vater und sagt, okay, und jetzt sende ich sie. Ich sende sie und ich bete für sie, dass sie verändert werden und dass sie hinausgehen und die Welt sieht und hört, was Gott in uns getan hat. Ist das unser Gebet? Das ist, wie Jesus gebetet hat, zu sagen, Gott, zuerst wollen wir, dass du verherrlicht wirst. Zweitens, dass wir verändert werden in dein Ebenbild. Und drittens, dass die Welt glaubt, dass es Rettung in Jesus Christus gibt, weil sie das in der Veränderung an uns sehen und von uns hören. Dafür wollen wir beten. Ich werde noch kurz beten, dann singen wir ein Lied und dann beten wir genau für diese Anliegen noch gemeinsam. Himmlischer Vater, du zeigst uns, was dir wichtig ist in diesem Gebet, das Jesus gebetet hat. Und Herr, ich bete, dass du uns hilfst, dass unsere Anliegen deine Anliegen sind. Dass es uns darum geht, dass du verherrlicht wirst. Und ich bete, wenn jemand hier sitzt, der sich bisher überhaupt nicht um dich gekümmert hat, dass sie an dem, was sie sehen und hören, erkennen, sie brauchen dich und du liebst sie und du möchtest sie retten. Und ich bete für uns, die wir deine Kinder sind, ich bete, dass du so an uns wirkst, dass wir nicht wie die Welt sind, sondern wie Christus. Dass das Wort der Wahrheit uns so verändert, dass wir bestimmt sind von dir, dass unser Anliegen nicht unsere Bequemlichkeit ist, sondern deine Herrlichkeit. Wirke du in mir, wirke du in uns und wirke, dass wir auf dich hören und dir folgen. In Jesu Namen. Amen.